Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Das Persönliche kommt heute an diesem wunderschönen Sonntagmorgen aus der drittgrössten Stadt vom Kanton Zürich, aus Uster. Ich bin hier mit meinen zwei Gästen in der Kleinkunstbühne Kubus, nämlich mit dem ehemaligen Stadtpräsident Hans Thalmann. 12 Jahre lang war er Ustermer Stadtvater und jetzt im Ruhestand ist er als Führungsberater äußerst gefragt. Er ist seit 46 Jahren geheiratet und Vater von 10 Kindern. Weiter ist da Esther Elisabeth Schütz. Sie wohnt ebenfalls in Uster und leitet hier seit über 10 Jahren ihr Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie. Schön, dass ihr beide da seid. Hans Thalmann, ihr seid sicher nicht das erste Mal hier im Kubus.
Nein. Ich war schon ein paar Mal da rein gewesen und mir kommen natürlich sofort Erinnerungen an den Kubus, weil wir sind ja da mitten im Zentrum von Uster übrigens, 2 Minuten zu Fuß vom Bahnhof weg, 14 Minuten vom Hauptbahnhof Zürich weg und gerade hinter dem Stadthaus, ein Stadthaus, das ja in den 60er Jahren entstanden ist, ein kubischer Bau auch, ein moderner Bau von Bruno Giacometti, einem Bruder von Alberto Giacometti. Und da, wo wir jetzt drin sind, in dem Kubus, das war ein Teil von einer Gießerei gewesen, früher. Und Gießereien hat es gegeben, weil im Zürich Oberland und auch in Uster eben nicht nur Textilindustrie war, sondern man hat auch Textilmaschinen produziert und da hat es Gießereien gebraucht. Und das war Gießerei Brunner gewesen, dortzmal hat sie so geheissen. Ich mag mich erinnern, ich bin da in die Sek gegangen, gerade in der Nähe, im Schulhaus, und dann am Morgen haben wir Physik gehabt. Und das Physikzimmer ist separat neumet, wo man gerade auf die Gießerei Brunner abgseht. Und wir Kinder sind da am Fenster gsi und haben abgeschaut, weil das ist eine Brandruine gsi. Es hat nur noch geräuchnet und nur noch ein paar Balken gehabt, die verkohlen gsi sind. Und uns hat das sehr beschäftigt und ich glaube, wir haben dann nicht mehr so viel Physik gehabt, das ab morgen. Weil die Gießerei hat eben nicht nur einfach brennt zur Nacht, sondern die ist angezündet worden. Dort im 1955 oder 56 ist zu Uster ein Brandstifter umgegangen. Und all paar Nächte hat es wieder neu gebrannt. An 7 Orten hat es da brennt zu Uster. Und das hat nicht nur uns Kind Angst gemacht, sondern auch den Erwachsenen. Und eins von den Häusern, wo dort abbrennt, ist ein grosses Bauernhaus gewesen. Auch mit Zuster. Und dort ist dann das erste Hochhaus entstanden, der Stadthofsaal. Und eben, es war Stadtentwicklung, die der Brandstifter Oberholzer gemacht hat.
Buchstäblich, da hört man schon, der ehemalige Stadtpräsident, ihr wisst sehr viel über den Ort. Ihr wohnt ein Leben lang da. Esther Elisabeth Schütz, ihr wohnt auch schon lange da. Nicht ganz ein Leben lang, aber als grosses Mädchen seid ihr gekommen. Mittlerweile ist es eine beachtliche Stadt geworden, wo man sich nicht mehr einfach so begegnet. Ihr beide habt euch eigentlich noch gar nie gesehen. Aber Esther Elisabeth Schütz, was habt ihr so gehört über den ehemaligen Stadtpräsident Hans Thalmann?
Also was ich einfach gewusst habe, als ich als junge Frau auch, und später, dass wir einen attraktiven Stadtpräsident haben.
Oh!
Das habe ich gewusst. Denn, dass er sich im Jugendhaus engagiert hat. Und später auch für eine kinderfreundliche Stadt. Das ist so das Bild, das ich habe. Und ich meine, Sie haben auch dazu beigetragen, dass wir nicht mehr so eine Autobahn in der Stadt haben. Ist das richtig?
Ja, da haben wir schon dafür.
Gell, Sie, ja, können Sie sich dafür
einsetzen. Vor allem auch, weil mein Kollege Ludi Fuchs hat da auch sehr mitgewirkt, ja.
Ein attraktiver Stadtpräsident, Herr Thalmann, das ist ein nettes Kompliment.
Ja, ich werde fast verlegen.
Umgekehrt, Hans Thalmann, habt ihr gewusst, oder was gehört ihr über das Institut von der Frau Schütz, von dem ISP, wo man Sexualberatungen, Sexualtherapie, Sexualpädagogik macht. Redet man da in der Stadt drüber?
Also ich habe nie etwas gehört, dass man da gross darüber geredet hat. Ich habe es gewusst, dass das ist. Ich habe auch einmal gesehen, dass das Tafeli dort an dem Haus ist, dort bei der früherigen Brauerei. Das ist ja ein ganzes stattliches Haus dort drin. Und mir ist natürlich sofort Sinn gekommen, dass dort eine malerische Frau gewohnt hat, die mir einen Haufen brünnt Tutemarken abgekauft hat. Das war so das, was ich gewusst habe. Ich habe auch gewusst, dass ein Götti von unseren Kindern ja auch Dester Schütz kennt. Und von dort hat man auch etwas gehört. Aber das Institut selber nicht. Und ich muss zur Schande sagen, ich habe erst jetzt im Internet dann geschaut, was das alles ist. Und gesehen, das ist ganz hochinteressant. Ich habe auch jetzt ein Buch bekommen, gerade noch vorher, von Dester Schütz. Das ist ganz gut. Und ja, vielleicht, was uns mehr beschäftigt hat, sagen wir jetzt im Stadtrat, ist etwas, was da in der Nähe war. Es hat so ein 23 dran gehabt. Das war so ein Etablissement gewesen, oder ein Puff, hat man dem gesagt. Das hat uns viel mehr beschäftigt im Stadtrat. Und wir haben dann dort schauen, dass die Leute, die sich dort, ja, die ganz nahe dabei gewohnt haben, ja, die haben sich ungeheuer aufgeregt, oder? Das sind ja im Gang in der Freizeit.
Das hat vielleicht dazu beigetragen, dass man am Anfang, als ich das Institut gegründet habe vor 12 Jahren, hat es manchmal so ein bisschen geheißen, was macht ihr dort hinten in der Brauerei zu Sex? Ja. Weil vielleicht das mehr so im Gespräch war. Und es hat lange gebraucht, bis wir in der Bevölkerung jetzt mehr und mehr dass das Wissen um ist, dass das ein Institut ist, das sich mit sexualwissenschaftlichen Konzepten befasst, ja, und wo wirklich seriöse Beratungen anbietet.
Ja, ich glaube auch, dass das jetzt das Bild ist, das man hat. Ich habe immer auch das Bild und finde das sehr gut, dass es eben jetzt also das Institut Zuster hat, neben vielen anderen auch.
Der hat noch etwas, was noch verbindet, Hans Thalmann, der hat erzählt, dass der Vater von Esther Elisabeth Schütz quasi die Schuld ist, dass ihr in der Politik seid. Wie kommt das?
Ja, der Vater Schütz ist ja Leiter oder Direktor vom Zeughaus gewesen, Zuster. Oberst Schütz ist er Oberst gewesen, glaube ich, oder?
Ja.
Ja, ja, ja. Und er hat im 74 ist er portiert worden als neuer Kirchenpräsident von der reformierten Kirche. Und er hat dann dort, übrigens von der SVP aus, ist er portiert gewesen, und er hat dann aber, und das hat er ganz geschickt gemacht,
sehr stark. Das habe ich im Fall nicht gewusst. Da können wir die ja noch geschickt führen.
Das wird interessant.
Die muss man dann wieder verarbeiten.
Und muss eben sagen, da ist die SVP gerade neu aus der BGB rausgekommen. Und die BGB ist natürlich, ja, das ist eine Partei gewesen, die noch ganz anders war, als das heute die SVP ist. Und er hat dann aber ganz geschickt oder gut gefunden, er will, bevor er jetzt das Amt annimmt, mit dem Pfarrer ein Gespräch haben. Und wir haben hier ganz junge Pfarrer aus der 68er-Bewegung. Es war auch noch der Franz Schüle, der nachher auch beim Hex Sekretär geworden ist. Und ihrem Vater hat das fast ein bisschen abgelöst, als er da die jungen Revoluzzer gesehen hat. Und er als Oberst, das hat auch solche, die für Abschaffung von der Armee waren. Und er hat dann seine Kandidatur zurückgezogen. Und dann war die Partei ganz blöd dran gewesen, kurz vor der Wahl niemand gehabt. Sie hatten dann einen Jungen gehabt, der mit mir zusammen in der Stiftung war, in der Maschinenfabrik Hörlich. Und der hat dann gesagt, nein, also das kommt nicht mehr. Ich frage doch da den Hans Thalmann. Und dann ist dann die Frage an mich gekommen, ob ich da als quasi Lückenbüßer mitmache, weil ich in der Kirche immer mitgemacht habe, in der Jugendgruppe. Und so bin ich dann Kirchenpräsident geworden als 33-Jähriger.
Jetzt höre ich also eine Geschichte von meinem Vater im Persönlich. Das habe ich nicht erwartet. Ich muss noch zurecht sagen, zum Militär ist er gekommen, weil es damals ja in den 30er Jahren eine grosse Arbeitslosigkeit hatte und einfach keine Arbeit gefunden hat. Und das war dann sein Weg. Und im Umgang sonst habe ich ihn sehr loyal und offen erlebt. Aber schön, dass man manchmal ganz im späten Alter plötzlich wieder noch Neues über seine Eltern erfährt.
Übrigens ist das noch etwas Ähnliches auch mit meinem Vater, der auch in den 30er Jahren arbeitslos war und dann als Ausweiche hat er ein Elektrofachgeschäft aufgetan. Also auch welche. Da haben wir Parallelen miteinander. Ja.
Wir bleiben noch gerade beim historischen Rückblick. Esther Elisabeth Schütz, ihr seid als grosses Mädchen, als Oberstufenschülerin seid ihr nach Oster gekommen. Von wo denn?
Wir haben in Chur gelebt Und ich mag mich gut erinnern, wo wir im Ahrtal in Chur reingefahren sind, also meine Familie, meine Eltern, meine zwei Brüder und meine Schwester mit dem grossen Zügelwagen, dann habe ich gedacht, in so ein Dorf. In so ein Dorf fahren wir jetzt und werden wir da wohnen. Und ich habe mir dann ganz fest vorgenommen, ich heirate, sobald ich gross bin, einen Bündner und gehe gerade wieder heim. Und dann habe ich aber, sind wir auch in dem grossen Zeughaus. Das ist ja ein riesen Areal und ganz viele Räume.
Zeughaus? Warum Zeughaus?
Weil mein Vater eben Zeughausverwalter geworden ist. Also, ja, Direktor von da. Und das hat mir wieder städtische Horizonte eröffnet. Und dann bin ich in die Pfadi eingetreten und habe dann später die Pfadi-Abteilung auch geleitet. Und das hat mich wieder so verbunden, verwurzelt mit der Stadt. Und von Zeughaus aus, von meinem Zimmer, habe ich ein Schloss und die reformierte Kirchturm gesehen. Und das ist so das Bild, das ich jetzt verbinde. Und jetzt bin ich wirklich, also seit vielen Jahren, auch wenn man manchmal den Bündner-Dialekt noch ein bisschen merkt,
hört man, ja,
das habe ich mir eben als Jugendliche vorgenommen, das zu behalten, weil ich auch wieder den damals heim will. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Ich lebe ganz gern da und arbeite ja auch in dieser wunderschönen Stadt am Greifensee.
Uster, Hans Thalmann, man sagt, böse Zungen sagen, das Schönste an Uster sei die S5 auf Zürich. Stimmt das?
Das wird natürlich heute schon ganz geschätzt, dass man, und ich schätze das auch, dass man kann mit der S5, eben, ich habe vorhin gesagt, in 14 Minuten ist man in Zürich, das ist wirklich etwas Schönes. Und die S5 hat aber auch Uster sehr viel gebracht, die ganze Entwicklung, die wir heute haben. Und Uster hat natürlich viel anders. Und es ist ja interessant, dass zum Beispiel von meinen Kindern sind eigentlich alle zu Uster geblieben, weil sie gefunden haben, da können wir ja, uns entwickeln, da ist das, was man hat, wenn man ja sieht, über was es kulturell und so weiter hat. Dass wir da den Kubus haben, das ist auch von mir aus eine grosse Leistung, dass das möglich war. Dann ist eben, wenn man dann reinsieht, dann ist Uster, ja, hat sehr viel Soziales und so weiter. Ja.
Euer Vater hat gesagt, sie sei aus Not Elektriker geworden, respektive habe ein Elektrikergeschäft gegründet. Warum denn?
Ja, also mein Grossvater war Postverwalter zu Uster. Und dann hat eigentlich mein Vater auch die Karriere sollen einschlagen als Postverwalter, ist an Postschule und nachher als Tech. Und dann haben sie gesagt, da sei er am letzten Ort. Sie würden ihm sagen, er müsse an DT. Und dann ist er Elektroingenieur geworden. Anders ist es bei meiner Mutter gelaufen. Sie wäre gerne Ärztin geworden. Aber ihr Vater war da nicht so begeistert gewesen. Ihr Vater war der Gustav Tschocke gewesen. Er war Sekretär gewesen vom Häuser Staub, da vom grossen Wirtschaftspionier. Und er war eben in dieser Tschocke-Familie der Einzige gewesen, der nichts hat können, so akademisches Lehren. Er hat immer gesagt, er sei Schreiberknecht. Und darum hat er wahrscheinlich dann, da ein bisschen bremsen. Und meine Mutter ist dann Haushaltungslehrerin geworden. Und die beiden haben sich da gefunden, ja, zu Uster. Und sind auf Paris zuerst, dort hat er eine Stelle gehabt und sind zurückgekommen, gerade in der Wirtschaftskrise. Der Vater hat dann noch zwei Stellen gehabt, bei Hassler und so. Aber da haben sie ihn offenbar nicht können brauchen. Und dann ist er arbeitslos auf Uster kam, ist da in der Villa Huber, wo der Schwiegervater hatte, sind die beiden gewesen und sich gefragt, was machen wir jetzt da? Und dann hat der Richard Brunner, dem, wo die Gäuserei da gehört hat, er hat dann am Vater angegeben, er soll doch ein Elektrikergeschäft auftun, das brauche ich zu Uster. Und dann hat er auch noch Geld bekommen vom Schwiegervater und dann haben sie können ein Haus bauen, ein Geschäftshaus, und dort ist dann das Elektrikergeschäft entstanden. Aber contre-coeur eigentlich haben sie da, sind die beiden auf einmal Geschäftsleute geworden.
Ja. Und ihr seid als grosser Bub mittlerweile auch schon ein bisschen Chef gewesen, von dieser Firma, von dieser Bude, weil die Eltern in den Ferien waren, oder was?
Ja, also Chef in dieser Firma war meine Mutter gewesen. Sie hat uns angehauen und hat morgen Monteure geschaut, was wir her. Mein Vater war zuoberst oben im Haus gewesen, oder, und hat im sogenannten Redwein, oder, Zeit vom Zweiten Weltkrieg und hat dort ein Projekt gemacht, aber hat auch Zeit gehabt, um Vögel zu beobachten. Er war ja ein grosser Fan von Vögeln und mitgemacht in der Vogelschutzgesellschaft und ich war bei ihm im Büro hindurch und habe dort meine Wetterbeobachtungen gemacht und so geschützte Denkwerkstatt gehabt, das weiss ich noch. Ich habe dann in der Firma einfach während der Ferien Das ist, unsere Familie ist früher schon in die Ferien gegangen, das war eigentlich fortschrittlich, schon vor dem Krieg. Hat auch mein Götti, der Arzt war, der ältere geraten, gehen doch in die Ferien. Und dann haben wir Kinder eigentlich früher müssen auch mithelfen, also im Laden bedienen. Ich habe am Abend immer die Abrechnung gemacht bei der Krankenkasse und in den Ferien.
Also dir als Kind?
Ja, also in der 6., 7. und 1. Sek. Habe ich bereits jeden Abend können Kasse machen, die Heim, die Abrechnung. Da hat es natürlich noch nicht so Computer gehabt, sondern hat man mit Bleistift noch hergeschrieben. Am Schluss müssen es zählen und alle 20er zählen und so weiter. Das habe ich jeden Abend gemacht. Und in den Ferien sind wir abwechslungsweise allein auch die Heim gewesen und haben dann müssen schauen, dass der Laden läuft. Bei der 2. Sek. war das bei mir schon gewesen, und ich selber da auch eine Woche da war. Und sonst die älteren Schwestern, ich hatte 4 Schwestern, die älter waren, die aber dann keine elektrische Kurate haben, die haben dann Pfarrer Kurate. Und eine noch ein Seedoktor, ja.
Esther Elisabeth Schütz, ihr seid eben zu Oster aufgewachsen, da war Schule gemacht und jetzt seid ihr klinische Sexologin. Das ist ja noch ein spezieller Beruf, das liegt nicht gerade so am Weg. Wie kommt es zu dem?
Ich habe auf dem 2. Bildungsweg bin ich Lehrerin geworden. Und als Lehrerin habe ich angefangen, als ich 27 war, an einer Oberstufenklasse. Und in dieser Oberstufenklasse hatte es ein Mädchen. Und da war ich immer nicht so sicher, ob sie echt einen Freund hat. Und wer weiß, vielleicht schon mit ihm schlaft. Und vor allem hatte ich die Sorge, ob sie echt auch verhütet. Ich bin damals sensibilisiert gsi vermutlich, weil ich bin im 69 in Paris gsi, so ich han ein Teil von der sexuellen Revolution erlebt.
Mit
das heißt, ja, ich sag mal erlebt. Und 1960 hat's ja Pille gegeben und damals so in den 70er Jahren ist schon noch schwierig gsi, auch an die Pille herzukommen und man hat auch das noch sehr kontrovers diskutiert, ob das gut ist oder nicht. Und ich bin dann in dieser Oberstufenklasse habe ich wirklich angefangen, Sexualerziehung, wie es damals noch geheißen hat, zu unterrichten. Und bin später an der Unterstufe, hier in einem Nachbardorf, wo ich unterrichtet habe, und habe gleich gemerkt, dass auch die kleinen Kinder Fragen haben zu dem Thema. Und habe angefangen, Sexualpädagogik wirklich als Fach installieren an einer Unterstufe. Das hat sehr viel spannende, interessante, ja, tiefe Gespräche mit den Kindern. Ich bin auch mit ihnen einerseits so an die Ängste hergekommen, die wir manchmal gar nicht denken, dass Kinder das haben, wenn vielleicht Eltern zusammen Liebe machen und das Kind ist nebenan im Zimmer und hört plötzlich etwas und kommt Angst über, was jetzt mit der Mama passiert. Irgend so. Und das andere ist aber auch mit ganz viel Neugier und Humor ist das gewesen. So, ich mag mich an ganz viele schöne Geschichten erinnern. Eine ist so gewesen, dass ich in der 3. Klasse mit den Kindern auch über die Eigensexualität, den Zugang zum eigenen Körper und über die Selbstbefriedigung geredet habe. Und den Kindern wollen wissen, ja, sie machen das die Grossen auch. Und ich habe dann gefunden, ja, was meint denn ihr? Machen die das? Oder wie sieht das so aus? Und dann haben sie das miteinander diskutiert und dann hat ein Bub gesagt, also mein Vater macht das bestimmt nicht. Und dann hat ein anderes Mädchen gesagt, wenn es einer macht, ist es deine. Und dann, ja, sie haben alle müssen lachen. Und der Bub war ein bisschen verdattert und hat dann gefragt, warum lachen ihr so? Und das war eben, dass das Ganze, sein Vater war so ein humorvoller, lustvoller Gemeinderat gewesen. Und die Kinder haben gefunden, dem sieht man das doch an. Und in dem Sinne haben die Kinder wie ein Gefühl, dass Menschen, die Lebensfreude haben, Lebenssinn, dass die eben auch die Sexualität leben.
Wenn ihr an eine Party geht oder an ein Fest, wo man euch fragt, was seid ihr, was bist denn du von Beruf?
Dann tue ich immer entscheiden. Ich entscheide, wie manchmal sage ich, bin Lehrerin und manchmal sage ich, bin Sexologin. Weil, wenn ich das sage, meistens gibt es nachher ein Gespräch über das. Und ich habe nicht immer im privaten Kreis den Lust, nochmal das Thema aufzunehmen.
Was für Gespräche? Dann wollen die Leute gerade erzählen. Also,
ja, das erste ist so, was machst du? Das ist, habe ich noch nie gehört. Also meistens, wenn ich ja, sage, du bist Soziologin, sage ich, nein, ich bin wirklich Sexologe. Ich habe das auch studiert.
Also gibt es einen Bachelor oder gibt es einen Abschluss für einen Sexologen?
Genau, also ich habe eine sechsjährige Ausbildung beim Professor Jean-Yves Desjardins. Er hat das Departement für klinische Sexologie installiert in Montreal an der Universität und ich habe eine sechsjährige berufsbegleitende Ausbildung bei ihm gemacht, als klinische Sexologin und Sexualtherapeutin. Ja, und dann frage ich die Leute, was machst du so? Und dann sage ich, ja, ich habe eine Praxis, das ist das eine, berate Frauen und Männer und Paar. Und das andere ist, dass auch das ISP eine Ausbildung hat in Sexualpädagogik und neu auch in Sexualtherapie. Und wenn ich eben über Beratung rede, dann ist es sofort, ja, was machst denn du so genau?
Also, das werden wir dann auch schon noch wissen, auch so.
Ja, und dann erzähle ich und dann kommen plötzlich so Gespräche und Fragen. Manchmal gibt es natürlich, wenn Männer dabei sind, kommt dann gleich mal ein Witz. Männer haben ja viele so Humorwitz zu Sex, Sexualität. Oh ja, und es geht mir dann auch so, wie manchmal der Frau, wir verstehen nicht alles, aber manchmal lachen wir auch ein bisschen mit.
Einfach eins geht mir durch den Kopf. Zu Uster hat ihr eine Praxis und macht Beratungen als klinische Sexologin. Jetzt, angenommen, ich gehe komme zu euch und sitze dort im Wahrzimmer und dann kommt meine Nachbarin rein. Dann wäre ich jetzt nur halb begeistert.
Ja, das ganz am Anfang habe ich mir manchmal auch gedacht, ist vielleicht gut, wenn man Termin so setzt, dass der eine den anderen nicht sieht und ich gehe mit dem sehr sorgfältig um. Nur, ich berate ja auch Menschen mit einer Behinderung, auch mit geistiger Behinderung und häufig lerne ich von denen auch. Und ich habe eine junge Frau, die ich begleite, die eine geistige Behinderung hat und sie ist ein bisschen zu früh gekommen. Und dann hat sie gesehen, wer rauskommt. Und das ist eine bekannte Person von Uster. Und dann hat sie dann gesagt, aha, der kommt auch zu dir. Und dann habe ich dann gesagt, ja, weisst, und habe das ein bisschen abwenden. Und dann hat sie gesagt, ja du, aber das ist doch gut, dass der kommt, der kann da lernen. Ist der denn nicht stolz, dass ich den sehe? Und so lernt man, dass es ja auch in einer Praxis in Sexologie selbstverständlich verschiedene Leute hat, die warten aufeinander und die vielleicht auch ins Gespräch kommen. Und das bedeutet natürlich, dass es noch viel Öffentlichkeitsarbeit braucht für die Sexualtherapie. Da kommen nicht Leute, die Störungen haben und grosse Krankheitsbilder, sondern die einfach Fragen haben. Und die einen kommen vielleicht einmal, zweimal. Und dann kann sich auch in einem kurzen Gespräch schon einiges klären. Und andere lassen sich wirklich auf ihrem Weg die Sexualität können noch verbessern, begleiten.
Dann hört es persönlich auf DRS1, meine Gäste, die haben es jetzt gerade gehört, sie einerseits Esther Elisabeth Schütz, sie hat das Institut für Sexualtherapie und Sexualberatung in Uster und Hans Thalmann, er war Stadtpräsident, 12 Jahre lang in Uster und er ist Vater von 10 Kindern. 10 Kinder. Habt ihr das geplant?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Nein. Also, einmal zuerst mal sagen, die Leute sagen ja immer, wenn sie das hören, die sind sicher katholisch. Aber also, wir sind reformiert, gut reformiert, aufklärt reformiert. Also, aufklärt auch nicht so fromm und aufklärt auch sonst. Und wir haben auch nicht 10 Kinder gehabt, um die AHV zu retten. Nicht. Aber also ich habe mir immer vorgestellt, wir haben mal Kinder, aber also wenn mir jemand gesagt hat, 10 Kinder, habe ich gesagt, spinnst du eigentlich? Oder, aber meine Frau hat offenbar schon früher gesagt, ja, so 7 Kinder wären ja, schon noch schön oder so. Und wo wir aber geheiratet haben, haben wir eigentlich unter den Vorzeichen geheiratet, dass wir kein Kind haben können. Weil meine Frau hat noch eine schwere Eileiterentzündung in jungen Jahren. Und da, wo es aber Kind gegeben hat, haben wir Freude gehabt und haben das Gefühl gehabt, ja, das mögen wir, das ist gut. Und dann haben wir ein zweites Kind gehabt, ein drittes. Und bei uns war immer der Maßstab so, ja, ob wir Freude haben und ob wir das mögen. Und so hat sich das, ja, ich muss eigentlich sagen, es ist so eine rollende Planung aus dem Bauch raus gewesen. Also das darf man vielleicht sagen bei dem Thema. Und so haben wir dann unsere 10 Kinder gehabt. Und immer der Maßstab, mögen wir es? Oder für mich war es noch, haben wir zum Beispiel auch Freude, immer noch eine schöne Geburtsanzeige machen oder auch, wir haben ja Tauffest gehabt, haben später auch Konfirmationen gehabt, haben wir die Energie und die Lust und die haben wir eigentlich immer gehabt.
Auch beim 10. Kind.
Ja, ja, und ich habe da zum Beispiel habe ich mitgenommen, Geburtsanzeige vom 8. Kind. Und Sie sehen es ja da im Saal nicht so gut und die am Radio sehen es überhaupt nicht. Und darum kann ich es vielleicht kurz beschreiben. Das ist also etwa eine Postkartengrösse, sind 4 Brettchen aufeinander.
So Laubsägerholz.
Laubsägerholz, also Sperrholz, sind 4 so Brettchen aufeinander angekleubt. Und zuvorderst ist ein Haus, zeichnet unser Haus, so von den 20er Jahren, vom letzten Jahrhundert. Und ja, das habe ich gezeichnet. Ich tue ja gerne zeichnen. Und wir haben von dem 80 gemacht für unsere ganze Bekanntschaft, Götti und Gott. Und vorne ist dann das Haus und dann ist es ausgesegelt und dann kann man die Fassade vom Haus so rausziehen. Und dann kommt, inwendig kommen alle Zimmer raus, das haben dann unsere Kinder gemalt und man sieht, das Haus ist von zunderst bis zoberst voll, oder? Mit den Schlafzimmer, Stuben sieht man auch, man erkennt auch unsere Stuben und auch die Winden und so. Und dann kann man bei der nächsten Schicht kann man einen Teil auch rausnehmen. So hat man es rausnehmen.
Seitlich kann man es rausziehen.
Und dann hat man gesehen, dass da die Stegen ab kommen, Kinder zu rennen und gehen da zu einem Wiegeli her. Meine Frau hat im Kindergartenseminar selber das Wiegeli gemacht, geschreinert, wo man für alle 10 Kinder gebraucht hat. Und dann hat man da beim Wiegeli auf der Seite
nochmal
rausziehen. Und dann ist gestanden, Annegret, 9.01.81.
Und das habt ihr für alle Leute.
Und die es dann noch gut angeschaut haben, haben gesehen, dass hinten an der Fassade noch ein Vers steht, nämlich, was im Herz Platz hat, hat auch im Haus Platz.
Ein Haus, was habt ihr für ein Haus müssen haben für 10 Kinder?
Ja, es ist eigentlich die, ja, es sind auch fast ein bisschen Arbeiterhäuser gewesen, dort an der Rotstrasse oben. Und das Haus ist dann natürlich schon, wo dann 12 Kinder, da, also 10 Kinder und mir, 12. Höhe, wo wir 12. Höhe drin sind. Das ist dann also schon ein Platzproblem gewesen. Also der Vers hat dann nachher nicht mehr gegolten.
Ihr habt 10-mal pro Jahr, nein, eigentlich 12-mal pro Jahr Geburtstagsfeiern. Ihr habt 10-mal Götter und Götti müssen finden. Das ist viel.
Ja, aber wir haben immer noch gefunden. Meine Frau hat sogar gedacht, sie wird immer 2 Namen geben, dem Kind. Und wir haben dann eigentlich nicht alle Namen können brauchen. Und darum heisst es jetzt unser Hund Sebastian.
Er ist selbst ein Kind quasi.
Ja, ja wir haben, und bei den Gott und Götti, das ist noch etwas ganz Wichtiges bei unserer Familie. Wir haben von Anfang an gesagt, wir nehmen keine Verwandte, wir sind sowieso da und wir haben es auch gut mit den Verwandten, sondern wir nehmen Leute aus unserem Freundeskreis und haben uns immer überlegt, würden wir an irgendetwas wäre, unser Kind dieser Person auch geben, übergeben und lassen. Und so haben wir dann 10 Gott und Götti gehabt, und auch heute noch, wo wir ganz ein enges Verhältnis haben, wo dann, ja, wir haben ja dann einiges erlebt, wirklich da bei der Familie gewesen sind. Auch umgekehrt haben wir immer die Gott und Götti, ja, mitverfolgt, auch in ihrem Leben. Auch sie haben schwierige Phasen gehabt. Und das ist also, glaube ich, eine gute Sache gewesen. Und mit diesen Gott und Götti haben wir auch ein paar Mal ein grosses Treffen gemacht, in St. Antonien, vielleicht kommen wir noch drauf, wo alle gekommen sind und wo wir auch den Kreis gepflegt haben. Ja.
Esther Elisabeth Schuster hat selber keine Kinder. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen oder ist es einfach so gekommen?
Es hat sich dann nicht gegeben. Ja, aber ich habe doch Kinder begleitet und 2 Kinder sehr nah, wie Sie es geschildert haben, Herr Thalmann, als Gotte, ein Bub und ein Mädchen. Der Bub ist heute 40 und das Mädchen ist 21. Und das Schöne ist, wenn man in dieser Zeit, wo sie wirklich Kind sind, sie sehr nah begleitet, dann bleibt das wie übers Leben. Und ich bin jetzt gerade mit dem Gottenmädchen 3 Tage in Paris gewesen. So, wir treffen uns immer wieder regelmässig und machen auch etwas miteinander. Und der andere, der andere Teil ist natürlich der, auch als Lehrerin Kind in der Ablösung vom Elternhaus zu begleiten. Das ist ein bisschen eine andere, spezielle Rolle, eine andere Rolle als Eltern. Da bin ich auch nahe eben dem lebendigen Alltag von Kind gewesen. Und man kann vielleicht sagen, so ein paar Kinder habe ich ja auch, das ISP oder ganz viele Projekte.
Also euer Institut.
So, ja, wo ich ja auch begleite.
Thema Sexualunterricht in der Schule. Braucht es das überhaupt noch? Die Jugendlichen wissen ja mittlerweile aus dem Internet fast mehr als wir Erwachsenen.
Das ist ja toll, dass sie ganz viele Informationen erfahren können. Und gleichzeitig haben sie auch unendlich viele Möglichkeiten, eine Vielfalt zu Sexualität, zu Angeboten zu kommen, übers Netz. Und da ist wichtig, dass sie auch begleitet sind von Erwachsenen, damit sie entscheidungskompetent werden im Umgang mit dieser Vielfalt von Möglichkeiten. Und da ist ein Bedarf, dass die Schulen wirklich das Fach als Sexualpädagogik installieren. Man hat früher manchmal gedacht, ja, es ist gut, wenn die Lehrerin oder die Lehrer das machen. Und vielleicht erinnern sie sich auch noch, manchmal war es in der Biologie, in der Anatomie, wo man nicht wirklich, es hat einem nicht betroffen gemacht, weil das nicht über das erste Mal oder man nicht wirklich das erfahren, was man hätte können brauchen oder hätte können wählen. Oder auch nicht den Austausch zwischen den Geschlechtern, dass Buben und Mädchen auch lernen, mit Sorgfalt und Achtsamkeit miteinander zu reden. Und heute bin ich der Auffassung, dass es doch ein sexologisches Wissen braucht, damit man all diese Themen, diese heiklen Themen, auf eine gute Art und Weise mit den Kindern und den Schülerinnen und Schülern kann aussprechen.
In der Schule über Sex, über Sexualität reden, ist ja nicht ganz einfach. Also wenn es dann konkret wird, also es ist ja auch immer so ein bisschen verbunden mit, es ist mir auch ein bisschen peinlich. Wie soll man denn das machen? Darf es einem denn peinlich sein?
Ja, zum Glück. Es ist ja eine Sprache zur Sexualität, die haben wir nicht gelernt. Also selbst in den 68er Jahren, wo es wirklich so um viel Freiheit gegangen ist, die Sprache hat sich nicht installiert. Also wirklich auch über gute Sachen können reden und in Austausch gehen, das ist häufig dann nicht vorhanden und das ist dann einfach peinlich.
Aber eine gewisse Sprache hat sich schon installiert. Also auf dem Schulhausplatz, stellen wir vor, wird ziemlich deftig auch darüber geredet, mit flotten Ausdrücken.
Ja, auf dieser Ebene schon. Und Kinder, wenn man sie anleitet, das ist übrigens ähnlich wie auch in der Therapie. Es ist nämlich nicht nur bei Kindern so, sondern bei Erwachsenen auch. Es hat ja noch vor Jahren sehr viel Mut gebraucht, von Leuten in eine Sexualberatung zu kommen und dann zu schildern, warum es einem wirklich geht. Das ist nicht so einfach. Und ich finde einfach, sich zu sagen, ja, jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, aber mal probieren. Und wenn Berufsleute das wirklich begleiten, dann entstehen auch ganz schöne Gespräche zu Sexualität. Und wenn ich jetzt bei den Kindern bleibe, dann geht es auch nicht darum, dass Kind einfach das erzählen, wo sie selber, also über ihre eigene Sexualität zu reden, das ist nicht angesagt. Sondern man kann auf eine verfremdete Art ganz viel über Sexualität austauschen und vielleicht im Hinterkopf bringt man dann so sein eigenes auch noch bei.
Es ist ein heikles Thema. Es bleibt ein heikles Thema.
Ja, es braucht viel Achtsamkeit und Sorgfalt und ich denke vor allem Neugier. Es braucht für Sexologinnen und Sexologen Neugier, immer wieder zu sehen, dass die Sexualität wird gelernt vom vierten Monat an, vom Säugling, bis ins hohe Alter. Und der Lernprozess, wo alle Frauen oder Männer machen, das ist so derart individuell. Und da kann man eben nicht einfach sagen, es ist so oder es ist so, sondern es sind unterschiedliche Arten, wie man lebt, der Körper, der Zugang zum Körper. Und da geht es immer darum, die Fähigkeiten, die vorhandenen Fähigkeiten, die alle Menschen haben, zu umgehen mit ihrer Geschlechtlichkeit, zu finden und dort anzuknüpfen.
Sexualunterricht, Hans Thalmann, der hat 10 Kinder gehabt. Hat er 10 Kinder aufgeklärt?
Nein.
Die haben das unter einen anderen erledigt.
Ja, also ich habe jetzt auch Kinder gefragt auf die Sendung hin. Ja, wie ist das eigentlich gewesen bei euch? Wir haben also schon Antwort gegeben auf Fragen und so. Also wir sind da nicht verlegen gewesen oder so. Man hat, ja, etwa ein bisschen geredet, aber aufgeklärt haben wir nicht. Dann habe ich gefragt, wie ist es denn gewesen? Dann hat eine Tochter hat dann gesagt, übrigens dann geredet, hat gesagt, ja, weisst du, wir sind genug schlau, um uns schlau zu machen. Das haben wir alle nicht gebraucht und sie haben das geschätzt. Oder eine Tochter hat gesagt, ja, ich habe das eigentlich und Learning by Doing. Oder, und der Sohn hat auch gesagt, er hat eigentlich bald einmal gemerkt, wie es ging. Sie haben also das nicht vermisst. Und wir haben auch am Tisch oder in der Familie hat man auch so die unanständigen Kinderverse. Ich glaube, die spielen schon auch eine Rolle. Hat man ja durchaus auch dann gelachen miteinander. Oder wir haben auch einen dann selber noch erfunden. Es gibt doch so einen Spruch, wenn meine Tante Rigli hätte, dann wäre sie ein Auto. Und bei uns hat man es dann abgewandelt, wenn meine Tante ein Zipferli hätte, wäre sie mein Onkel.
Okay. ihr habt von 10 Kindern habt ihr 3 Kinder, die eine ganz schwere Krankheit haben. Und dort hat natürlich die Sexualität auch eine Rolle gespielt. Wir kommen dann noch drauf. Die 3 Kinder haben eine Krankheit, die heisst Friedreich'sche Ataxie. Könnt ihr ganz kurz sagen, was das für eine Krankheit ist?
Ja, das ist im weitesten Sinn eine Muskelkrankheit, die aber nicht in den Muskeln innen ist, sondern sie kommt über das Kleinhirn und die Nervenbahnen, die funktionieren nicht mehr. Und dann werden eben die Muskeln immer schwächer und es greift dann beim Laufen, also man merkt es am Laufen an oder sie zittern dann und man tut den Kind dann auch zuerst, ja, wir haben Scharigunrecht an unseren Kind, passt doch ein bisschen besser auf, oder? Jetzt gehst du schon wieder rum, oder? Da auch im Buch halb so rosig, wie ich da Therese gesagt habe, tut mich nicht so blöd, wenn du jetzt nicht mehr magst, in Suppenhäuschen anlaufen und sie dann auch sogar verlassen haben. Dabei hat sie nicht mehr mögen.
Also, ihr hättet nicht können, die Symptome deuten,
ja,
als Krankheit, deuten,
was es ist, oder? Und das ist dann etwas, wo immer weitergeht. Das ist eigentlich das an der Muskelkrankheit und auch an der Friedreich'sche Ataxie. Es ist nicht etwas, wo man sich darauf einstellen kann. Jetzt ist es so, sondern kaum hat man etwas verarbeitet, kommt wieder das Nächste. Und es ist eine Krankheit, da hat uns dann der Doktor, und er beim ersten Kind das diagnostiziert hat, hat er gesagt, es ist eine verdammte Krankheit. Und hat uns auch gesagt, die Lebenserwartung ist kürzer, sie werden in den Rollstuhl kommen. Wir sind natürlich völlig, völlig erschlagen gewesen, als wir daheim gekommen sind mit dem Bericht. Aber wir sind sehr dankbar, meine Frau und ich, dass uns da gerade klarer wie eingeschenkt worden ist, was die Krankheit ist, dass wir eben dann auch die Sprache zum Beispiel verlieren können. Das war zum Glück dann bei unseren Kindern nicht gewesen. Das Herz wird eben dann angegriffen und das ist dann auch der Grund, dass die Kinder auch früh manchmal sterben. Ja. Ja. Und es ist dann auch, natürlich, aus dem aus ist ja dann auch mein Engagement in der Gesellschaft für Muskelkranke. Das ist dann schon etwas anderes gewesen noch von dieser Krankheit.
Gehen wir nochmal zurück. Ihr habt eine Familie mit 10 Kindern, ihr seid Stadtpräsidentin Uster, es läuft alles gut. Und es kommt plötzlich ein solcher Hammer von so einer Diagnose vom ersten Kind. Mit der Aussicht, dass es nicht bei ihm wird bleiben, möglicherweise noch mehr.
Ja, das hat ja der Arzt uns auch gesagt. Ja, es sei von beiden älteren Teilen vererbt. Also es hat etwa jeder 100. Europäer oder Europäerin hat in sich inne den Defekt. Und wenn zwei sich heiraten, dann bricht es aus. Und also nach dem Erbgesetz ist dann ein Viertel der Kinder ganz betroffen, ein Viertel hat es überhaupt nicht mehr in sich rein. Ja, und ich bin dann heimgegangen und gesagt, 10 Kinder rechnen, ein Viertel, ja, 2 bis 3 Kinder. Und das ist dann eine Zeit gewesen, etwa 2 Jahre, bis wir gewusst haben, was, ja, welche Kinder sind jetzt auch noch betroffen. Das ist also ganz eine belastende Zeit gewesen. Und dann eben sind es halt am Schluss 3 Kinder gewesen, noch Annegret nach der Therese und auch der Benjamin. Und ich mag mich erinnern, wo der Bescheid von Benjamin draussen war, bin ich an einen Skipatrouille-Wettkampf gegangen und habe dort den Götti von unserem Jüngsten, der Arzt ist, getroffen und habe gesagt, du, der Benjamin hat es auch getroffen. Und dann sagt er zu mir, weisst, jetzt müsst ihr schauen, dass ihr dieser Krankheit ihren Platz gebt, die braucht ihren Platz, aber ja nicht mehr, wieder als sie braucht. Und das ist eigentlich dann so ein Leitspruch geworden. Der Krankheit ihren Platz geben, den sie braucht, aber ja, nicht mehr. Und darum hat sich das Leben dann nicht einfach um die Krankheit herumgekreist, sondern sie hat ihren Platz gegeben, aber nebenzu ist auch sonst das Leben weitergegangen. Es ist zwar ein schöner Spruch, aber man hat auch manchmal jemanden gebraucht, um damit zu leben. Ja.
Die hat nicht nur der Krankheit müssen Platz geben, die hat auch dem Tod Platz geben. 2 von ihren Kindern sind gestorben mittlerweile. Wie ist das?
Ja, also das ist natürlich schon etwas, wo unsere Familie und auch mich persönlich, meine Frau, ungeheuer getroffen hat. Der Benjamin ist mit 20 gestorben. Er war nicht nur ein Kind, gewesen, er war sogar auch noch mein Mitarbeiter. Gewesen. Er hat nach seiner Ausbildung bei mir im Geschäft arbeiten können. Und also und dann das miterleben. Aber wir haben eigentlich zuhause über den Tod schon sehr früh miteinander verredet. Und Benjamin hat auch gesagt, schau, wenn das noch weiter schlecht wird, dann will ich auch nicht mehr leben. Da haben wir gefragt, ja, wie machst du denn das? Sagt er, ja, ich bin auch noch zuckerkrank, das ist auch noch eine Begleiterscheinung. Ich weiss schon, wie ich das machen könnte. Wo dann das Herz so schwach war und er im Spital war, haben wir auch sogar mit ihm besprochen, ob er mit Exit gehen will. Er war also ein junger Mann, der ganz selbstbestimmt gelebt hat, aber eben auch selbstbestimmt hat wollen, ja, sterben. Sie haben ihm aber dann gesagt, sie würden ihn so begleiten, dass er keine Schmerzen mehr hat. Es ist aber dann doch da dabei zu sein, wenn ein Kind stirbt, das, ja, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist. Sie haben dann nachher, nach dem Tod, haben wir dann aber sehr erfahren, wie unsere Kinder mitgetragen haben. Die Verwandten, all die Götter, Götti, auch die Öffentlichkeit, also so an einer Beerdigung. Und auch die Pfarrerin, die da dann abdanken hat, Christine Wittenbach. Das hat sehr geholfen. Und die vielen Karten, die wir bekommen haben, haben wir ja alle auch selber handschriftlich noch beantwortet. Das ist noch ganz etwas Wichtiges gewesen. Oder unser Kasper hat dann auch nicht nur Todesanzeigen, sondern er hat auch Grabsteine ja gestaltet. Und weil Therese und der Benjamin, das sind die beiden Kinder, die gestorben sind, die haben fürs Leben gern gejasset und das Bündnerland St. Antoni ist ja die zweite Heimat voll gewesen, ist er auf die Idee gekommen, er könnte aus Bündnerschiffer die Grabsteine machen. Und er hat auch die Bewilligung bekommen, so dünne, schlanke Grabsteine machen. Und dort ist dann nur ganz einfach der Name drauf von Benjamin Thalmann, gestorben 10. Januar 1904, geboren 1. August 1982. Und unten hat es Platz. Und rechts vom Grabstein ist ein Loch gebohrt und dort drin hat es eine Hülse mit einer ganz normalen Schulkreide, Wandtafelkreide. Und jetzt kann man auf den Grabstein kann man etwas schreiben. Und wenn wir aufs Grab gehen, können wir etwas drauf schreiben. Und Therese hat jetzt einen ähnlichen Grabstein auch. Dort ist aber dann die Kreide rosig, wo man drauf schreiben kann. Und er ist ja 1. August-Kind und meine Frau und ich gehen jedes Mal die Nacht vom 31. auf den 1. August gehen wir auf den Friedhof und lassen dort beim Grab von Benjamin einen grossen Vulkan ab. Friedhof vorne hin oder daher, wir lassen den Vulkan ab und denken, jetzt hat der Benjamin Ritter den Plausch, wenn er den Vulkan auch sieht.
Esther Elisabeth Schüsser, Sie sind ganz erschlagen da auf dem Stuhl. Es ist
Ich glaube, sie ist nicht erschlagen. Ich habe einfach ihren Erzählungen und mit Aufmerksamkeit bin ich gefolgt und denke, eben Eltern, die das Kind verlieren, das wissen wir, glaube ich, alle. Und das merke ich auch, wenn sie das schildern. Das ist ja etwas vom Schwierigsten im Leben. Es ist ja anders, wenn man Eltern verliert. Ich habe meinen Vater verloren, als ich 27 war und habe den das schon zu früh gefunden. Aber sonst bin ich in meinem Leben eben so einige Schicksalsschläge, wie Sie jetzt das auch einen Einblick gegeben haben in Ihre Biografie, habe ich das nicht gehabt. Ich hatte ein enormes Glück gehabt, dass mein Bruder im Tsunami in Phuket war und bin einfach also an die Grenzen hergekommen und habe auch dort einfach mit grosser Dankbarkeit ihn wieder dürfen empfangen und was Sie haben wieder retourkommen können. Beruflich kenne ich das auch, so mit Hürden umgehen, aber das ist natürlich eine andere Dimension, einmal, was Sie jetzt geschildert haben.
Und gleich euer Lebensthema ist eigentlich auch sehr ein existenzielles Thema. Sexualität, ist denn eigentlich Sexualität ein Grundbedürfnis vom Menschen, wie Essen, Schlafen?
Ja, das kann man sagen. Wenn man von der Sexualität ausgeht, dann wissen wir mal, dass bereits vorgeburtlich ist der Erregungsreflex vorhanden. Das heisst, das Blut, das einschüsst in die Schwellkörper vom Penis oder in die Schwellkörper von der Klitoris. Und dann ist es einmal ganz zentral bei der Geburt. Es ist ja immer die Frage, ist es ein Mädchen oder ein Bub? Und je nach dem Geschlecht definieren wir uns eben dann im biologischen Geschlecht und darum ist das etwas ganz Zentrales. Und es ist die Urkraft, die auch letztlich zum Glück nicht nur, aber auch der Fortpflanzung dient.
Sie wollte noch etwas sagen wegen der Aufklärung der Kinder. Die Sexualität hat natürlich auch bei den behinderten Kindern ja eine Rolle gespielt, das weiss ich. Aber da muss ich im Nachhinein sagen, ja, irgendwie haben wir das auch nicht angesprochen. Und ja, obwohl das Therese ungeheuer beschäftigt hat, oder wo dann eine Freundschaft, wo sie im Chatroom hatte, aber nachher auch Freundschaft durch die Brüche gegangen ist, hat sie ja das gerade, ja, auch ihr geschwächtes Herz, also ein richtiges Herz gebrochen, und sie ist ja dann auf der Intensivstation gewesen, wo ihr Buch «Halb so rosig» jetzt sollen. Da innen wäre Taufe gewesen, und wir haben dann eine Nottaufe gemacht von dem Buch «Halb so rosig», wo sie mit Erika Brüllmann-Jäcklin zusammengeschrieben hat. Und wir haben im Nachhinein, ist ja eben die Sexualität können leben oder so, ist ja ein ganz grosses Thema, und ich bin eigentlich heute noch ein bisschen hilflos, ja, was man da als Eltern auch hätte können machen.
Es ist sehr schön, dass, wo ich das Institut gegründet habe, also ich habe ja dann die grossen Räume gemietet in dieser wunderbaren Villa, 150 Quadratmeter, aber ich habe noch keinen Auftrag gehabt. Und dann war das erste Gebiet der Behindertenbereich gewesen. Das ist heute auch eines meiner wichtigen Spezialgebiete, weil in den Institutionen haben sich schon lange mit auseinandergesetzt mit sexueller Ausbeutung und haben dann gemerkt, sie kommen wie nicht weiter. Das heisst, Fördern von sexueller Gesundheit. Und da habe ich viel mit den Jugendlichen und auch Frauen und Männern mit einer Behinderung geschafft. Und interessant ist, dass die Menschen mit einer Behinderung uns eigentlich nur unsere versteckten Fragen bringen. Also sie sind dann klarer und sagen dann auch, ja, wie geht das oder wie mache ich das? Wie wir uns vorstellen, jetzt eben die Selbstbefriedigung, das heisst, wo ja ausgehend vom Erregungsreflex lernen wir ja die Erregung steigern. Und wir machen das alle, weil wenn das Kind oder eben Menschen mit einer Behinderung auf den Stuhl umranken oder so, wird der ausgelöst und das löst bei allen angenehme Gefühle aus, mal im ersten Moment. Dann können wir natürlich alle entscheiden, ob wir weitergehen oder nicht. Und da sind dann auch viele hilflos. Also manchmal sieht man gerade auch Männer mit einer Behinderung, die dann so an einer Wand stehen und sich reiben wie verrückt. Und da können wir zeigt sich, wie wenig dass wir in der Förderung bislang haben können machen, um einfach mal auch mit ihnen darüber zu reden, dass man ein Geschlecht, jetzt ob das ein Penis ist, eben das eigene Geschlecht vom Mann oder auch das Geschlecht von der Frau, mit ganz viel Sinnlichkeit in die Hand könnte nehmen und dass man nicht einfach muss so drücken wie verrückt, dass man nur noch die Spannung spürt, sondern eben, dass es auch auf eine ganz andere Art geht, dass die Empfindungen überhaupt wahrgenommen werden können und dass die Erregung sich ausbreiten kann. Und da ist ja dann das Tabu nur schon mal eben die Idee, dass man das Geschlecht einmal in die Hand nehmen darf. Und es ist nicht nur ein Tabu, sondern so, wie wir es als Kind lernen, tut sich das wie Programmieren im Hirn. Und das ist eine grosse Herausforderung, jetzt gerade in der eigenen Sexualität weiterzulernen.
Und schon sind wir in Sexualberatung gelandet. Hier im Persönlich auf der RSS.
Es tut mir leid, dass es ein bisschen direkt geworden ist. Das ist mein Gefühl.
Also morgen 10 vor 11. Ja, Frau Schütz, ihr seid, wenn ich es richtig rechne, 61, sieht aber glatt 10 Jahre jünger aus. Oh. Ist das ein Thema, das ihr jung haltet?
Ja, das kann man sagen, weil es geht ganz viel um Lebensfreude, um Lebenslust. Und ich denke, in der Sexualtherapie geht es auch, oder auch in der Pädagogik, viel um Atmung. Atmung vom eigenen Körper, ankommen im eigenen Becken, den eigenen Körper schön finden. Und ich denke, es ist vielleicht das, was Sie auch wahrnehmen.
Wir kommen zum Ende von dem persönlich heute Morgen. Aus dem Bündnerland kommt ursprünglich Esther Elisabeth Schütz. Das Bündnerland hat für euch auch eine grosse Bedeutung, Hans Thalmann.
Ja, St. Antonien, das ist zweit Heimat von unserer Familie. Ich als Bub schon da mit unserer Familie. Ich habe eine Karte von einem Bauer vom Bündnerland, der uns den Eltern gratuliert, dass sie mich bekommen haben. Auch eine Frau dort schon in jungen Jahren. Und wir haben dort oben haben wir ein Häuschen, das ursprünglich Baubaracke war von den ersten Lawinenverbauungen von St. Antonien und überhaupt von der Schweiz. Und das ist zum Ferienhaus ausgebaut worden. Wir haben es auch übernehmen von den Schwiegereltern. Und das ist eigentlich unser Refugium. Unsere Kinder sind zum Teil 4 bis 5 Jahre zusammengezählt dort oben gewesen. Und jetzt haben sie miteinander einen Verein gegründet. Wir haben es übergeben, den Kindern. Und wir sind jetzt nur noch Hüttenwart.
Jetzt ist eben eure Frau da oben, darum ist sie heute nicht hier.
Ja, sie ist jetzt oben, sie muss dort jetzt Hüttenwartpflicht übernehmen. Ich weiss nicht, ob wir über den Äther auch einen Gruß schnell geben, oder? Ich probiere den Gruß kurz zu machen. Das ist unser Familienpfiff. Und der ist entstanden, weil meine Frau und ich sind in der Hochzeitsferien auf der Alp oben im Schangfick, Mädrigen. Und wir haben ja zusammen ein Kabarett gehabt, Stifterkabarett und so. Und darum haben wir also Freude, dass es jetzt auch so einen Kubus gibt. Und wir haben dort oben in der Hochzeitsferien haben wir ein Lied, eine Ode an Mädrigen geschrieben. Ich habe den Text gemacht, meine Frau hat die Melodie gemacht und die drei Tonschritte sind zu unserem Familienpfiff geworden. Und wenn wir da irgendjemand pfeifen, dann schauen wir natürlich sofort um und wir wissen, wer wo ist.
Herr Dahlme, wenn Sie noch grüßen, ich grüße einfach Zuhörerinnen und Zuhörer und ich würde so gerne noch etwas sagen. Oh? Ich war in Paris an der Ausstellung von Yves Saint Laurent und er hat sich mit dem textilen Kleid auseinandergesetzt von der Frau. Und er sagt, le plus beau vêtement qu'une femme puisse habiller, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Das schönste Kleid, das eine Frau tragen kann, sind die Arme vom Mann, den sie liebt. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch euch viele Momente von der innigen Nähe mit euch selber und der Nähe mit den Menschen, die ihr gerne habt.
Das war das Schlusswort. Und das war persönlich heute Morgen hier aus dem Kubus in Uster. Merci vielmals, dass ihr da seid.
Das Persönliche ist aus der Kleinkunstbühne Kubus zu Uster gekommen und Gäste von der Katharina Kilchenmann sind Elisabeth Schütz, klinische Sexologin, und Hans Thalmann, ehemaliger Stadtpräsident von Uster. Heute ist er Führungsberater in Politik und Kultur. Technik Samuel Baumann und Marco Gemperli. Gastgeberin im Persönlich heute in einer Woche im Taburettli zu Basel ist dann Karin Frey und sie hat die Ilona Demarch, Topmanagerin, eingeladen, und der Markus Schneider, Journalist. Die Sendung von heute wird heute oben am 10. nochmal ausgestrahlt auf DRS1 und man kann sie auch im Internet hören, wie alle unsere persönlichen Sendungen, drs1.ch. Und Sie können die CD davon bestellen, eine Woche lang, ab Montag, also ab morgen bis am nächsten Freitag, von morgen um 8 Uhr bis oben um 6 Uhr, unter dieser Telefonnummer 0848 840 800. So eine CD, die kostet 31.90 Franken. Und die Lieferfrist, die ist nicht mehr als 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.